Ja, ihr startet heute mit einer Predigtreihe über Vertrauen. Zumindest hat Iris mir das so gesagt. Und es war gar nicht so leicht, einen Bibeltext zu finden. Ich hatte eine Predigt fertig und dachte, ach cool, die kann ich dann nehmen. Und dann dachte ich, ach, frag Iris mal lieber noch, über welchen Text sie letzten Sonntag gepredigt hat. Und dann war es der gleiche. Da musste ich mir dann doch nochmal was anderes suchen und habe dann tatsächlich einen anderen Text gefunden, der eigentlich recht bekannt ist, der auch uns in drei Evangelien berichtet wird, jeweils mit einem anderen Schwerpunkt, der gerade in charismatischen Gemeinden oft benutzt wird. Und wir schauen mal, ob der Text euch heute herausfordert oder langweilt. Ich habe mich für den Text nach Markus entschieden, Markus 9. Und die Geschichte so ein bisschen drumherum ist, dass Jesus gerade mit drei seiner Jünger, mit Petrus, Jakobus und Johannes vom Berg der Verklärung, also von diesem Berg, wo er Elia und Mose sieht und nochmal von Gott bestätigt wird, runterkommt. Und unten am Berg ist eine Menschenmenge versammelt, Schriftgelehrte, die restlichen 9 Jünger und alles Mögliche an Menschen, und sie diskutieren. Und da setzt der Text ein, den ich heute Morgen mit euch anschauen möchte, Markus 9 ab Vers 14. Und wir gehen so Step by Step dadurch. Und ein erster Schritt für die ersten Verse ist eine ungläubige Generation. Und wir lesen mal Markus 9, die Verse 14 bis 19. Als sie dann zu den anderen Jüngern kamen, fanden sie diese von einer großen Menschenmenge umringt und im Streit mit einigen Gesetzeslehrern. Als die Leute Jesus sahen, wurden sie ganz aufgeregt. Sie liefen auf ihn zu und begrüßten ihn. "Worüber streitet ihr euch denn?" fragte er sie. Einer aus der Menge erwiderte: "Rabbi, ich bin mit meinem Sohn hergekommen und wollte ihn zu dir bringen. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist. Und immer wenn dieser Geist ihn packt, zerrt er ihn zu Boden. Er hat den Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für ein ungläubiges Geschlecht?" sagt Jesus zu ihnen. "Wie lange muss ich euch denn noch bei mir haben? Wie lange muss ich es bloß noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir." Als ich das gelesen habe, dachte ich so, wow, es ist ganz schön krass, was Jesus hier über die Leute sagt, die da stehen, seine Jünger inklusive. Ein vernichtendes Urteil, was er diesen Leuten ausstellt. Ihr seid ungläubig, ihr seid eine nicht vertrauende Generation. Ja, sie diskutieren, sie streiten über Autorität und warum etwas passiert oder nicht. Und Jesus, er muss diesen Streit erstmal unterbrechen und klären. Er muss klären, was ist denn jetzt eigentlich die Ursache des Streites. Sie laufen zwar zu ihm, als sie ihn sehen, und begrüßen ihn, aber er muss sie erst mal fragen, warum sie streiten. Das Streitthema wird dann recht offensichtlich. Es ist das Unvermögen der Jünger, diesen besessenen Jungen zu heilen. Die Schriftgelehrten gehen mit den Jüngern in eine Diskussion. Und ich habe einiges gelesen und alle Ausleger waren sich einig, dass sie sogar davon ausgehen müssen oder wir auch ausgehen müssen davon, dass die Schriftgelehrten die Jünger verspottet haben, weil sie das nicht hingekriegt haben. Dass die sich so ein bisschen überlegener fühlen und sagen, ach, ja, ja, wo ist denn jetzt euer Wunderdoktor, euer Wunderheiler? Ja, ja. Das ist so ungefähr die Situation. Da ist eine Situation, wo die Jünger nicht handlungsfähig waren, ein paar Theologen um die Ecke kamen und die Diskussion anfing und sie sogar anfingen zu verspotten, dass sie nicht helfen konnten. Und es entbrannte eine wüste Diskussion. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, das ist irgendwie, kommt mir das bekannt vor. Irgendwie ist das so symptomatisch für die Gemeinde Jesu. Ich kenne das. aus Gemeinde, von mir selber. Es läuft nicht so, wie jemand das gerne hätte. Jemand wird nicht geheilt oder was auch immer. Und wir beginnen zu diskutieren. Theologische Streitgespräche vom Zaun zu brechen, zu analysieren und zu entscheiden, ach deswegen, ach ja, also, ja, der ist nicht geheilt worden. Dann hat der Beter nicht richtig geglaubt. Das wird es sein. Aber das war ein Ältester und Pastor. Dann hat der Kranke halt nicht richtig geglaubt. Aber der ist auch schon seit 40 Jahren Christ. Was machen wir denn jetzt? Ja, kennt ihr diese Diskussion? Kommt euch das bekannt vor? Vielleicht auch nur aus eurem eigenen Kopf? So stelle ich mir das da vor. Eine wüste Diskussion. Und sie kommen gar nicht auf die Idee, zu warten, bis Jesus wiederkommt und ihn direkt zu fragen. Und wie schnell kommen wir ins Diskutieren, zum Analysieren, anstatt erstmal den Herrn zu fragen, was dann Phase ist in der Situation. Und ich möchte uns das heute Morgen auch ganz bewusst fragen. Wie ist es denn bei dir und mir? Welche Tendenzen haben wir denn oft erstmal zu diskutieren und zu analysieren? Und vielleicht mal so ganz hart und ehrlich, kommt es nicht auch sogar vor, dass wir uns als Christen gegenseitig verspotten? Natürlich nur als Gebetsanliegen, weil irgendwas nicht so klappt, wie erwartet. Wie schnell sind wir doch da drin zu sagen, also die Gemeinde, dass da nichts passiert, die hat ja auch keine Vollmacht. Wie schnell sind wir auch in dieser Spirale drin, uns zu erheben und Geschwister für ihr Unvermögen zu verspotten. Und wenn wir dann so ganz ehrlich mal zu uns selber heute Morgen werden, was würde Jesus dann über dich sagen? Was für ein Urteil würde er dann über dich heute Morgen sprechen? Die Menge in unserem Text, inklusive Jünger, bekommt das Urteil, ihr seid eine ungläubige Generation. Und jetzt taucht da jemand auf, der die Situation so ein bisschen verändert. Und das ist ein zweiter Schritt, den ich mal überschrieben habe mit ein zweifelnder Vertrauender. Und ich lese uns die Verse 20 bis 27 aus Markus 9. Sie brachten den Jungen zu ihm. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen mit so heftigen Krämpfen, dass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde wälzte. Wie lange hat er das schon? Fragte Jesus den Vater. Von klein auf, antwortet dieser. Und oft hat der Geist ihn schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, weil er ihn umbringen wollte. Aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst, erwiderte Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Da schrie der Vater des Jungen, ich vertraue ja, hilf meinem Unglauben ab. Als Jesus sah, dass immer mehr Menschen zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, aus diesem Jungen auszufahren und nie wieder zurückzukommen. Da schrie der Geist anhaltend auf, zerrte den Jungen wie wild hin und her und verließ ihn schließlich. Der Junge lag regungslos da, so dass die meisten dachten, er sei gestorben. Doch Jesus fasste ihn bei der Hand und zog ihn hoch. Da stand der Junge auf. Jesus beginnt ein Gespräch mit dem Vater des besessenen Jungen. Er nimmt sich Zeit für die Leidensgeschichte dieser Familie. Er lässt sie nicht links liegen. Er kommt jetzt nicht, ah, okay, das ist das Problem, ich bete, zack, fertig und geht. Nein. Er nimmt sich Zeit für diese Geschichte. Er hört zu, er fragt nach. Der es sowieso schon weiß, nimmt sich trotzdem die Zeit, zuzuhören und zu fragen, und hört sich diese ganze Leidensgeschichte an. Jesus nimmt sich Zeit, auch für dich, für deine Leidensgeschichte, für deine Gedanken. Mitten in dieser theologischen Diskussion, mitten in dieser Diskussion um Vollmacht, ja oder nein, wo er einfach nur demonstrieren müsste, nimmt er sich die Zeit, diesem Vater zuzuhören. Zeit für den Menschen, der vor ihm steht. Zeit für diesen Jungen. Und dann kommt dieser Ausdruck absoluter Verzweiflung des Vaters. Aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn man hier ein bisschen im Griechischen forscht, dann stellt man fest, dass das Erbarmen, um das der Vater bittet, das meint, die Eingeweide umdrehen lassen. Dass es ihn so richtig tief innerlich bewegt. Dass er sagt, bitte hab nicht einfach nur Mitleid, sondern bitte spüre, wie es uns geht. Hab Erbarmen mit uns. Hilf uns. Und die Hilfe, die er hier einfordert, das ist ein Wort, was für eine Anfrage an einen Arzt benutzt wird. Bitte kümmere dich um uns und behandle, was da schief läuft. Das ist die verzweifelte Bitte des Vaters. Es ist ein ganz tiefes Flehen um Hilfe. Und Jesus, er antwortet, wenn du etwas kannst, erwiderte Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Da schrie der Vater des Jungen, ich vertraue ja, hilf du meinem Unglauben ab. Andere Übersetzungen sagen hier, wer glaubt oder dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Vom Griechischen Glauben, Vertrauen ist quasi synonym in dieser Stelle. Der Vater des Jungen, er sagt, ja, ich versuch's doch. Ich glaube doch. Und dieser Schrei, es steht da ja, er schrie, das ist ein ganz existenzielles Schreien. Es ist ganz schwierig, diese Kraft dieses Wortes herauszuarbeiten. Das Wort, was hier verwendet wird, gibt es nur 10 Mal im Markus-Evangelium und wird immer für starke emotionale Ausbrüche verwendet. Später da, wenn der Dämon schreit beim Ausfahren, das ist dasselbe Wort. Diese Intensität hat das. Das ist wie so ein plötzlicher Donnerschlag, der rausbricht. Es bezeichnet einen Ausruf von jemandem, der diese eine Sache, die er braucht, diesen einen Wunsch zu seinem Alles macht, zu seinem Ziel macht und deswegen mit aller Kraft schreit. Dass das hier passiert, ist nicht einfach nur ein Schreien, es ist ein richtig tiefer Aufschrei der Seele um Hilfe. Ich vertraue ja, hilf meinem Unglauben. Diese Bitte ist so tief. Sie ist so tief. Und wieder ist hier dieses Hilfe, ist wieder diese Bitte an einen Arzt, der behandeln kann. Man könnte hier also auch übersetzen, bitte behandle meinen Unglauben. Bitte tu etwas dagegen, gib mir etwas dagegen, ich will ja. Man kann das hier auch mit Nichtvertrauen des Unglauben übersetzen. Es kann bedeuten, ein fehlendes Vertrauen in die Kraft Christi zu haben. Es kann bedeuten, ein ganz allgemeines mangelndes Zutrauen an Gottes Verheißungen zu haben. Das, was hier steht, ist, dass der Mann sagt, ich möchte dir so gerne vertrauen, aber da ist so viel in mir, was zweifelt. Da ist so viel, was nicht glaubt, dass du es wirklich machen kannst. aber du bist meine einzige Chance. Und ich will dir vertrauen und deswegen hilf mir, diesen Nichtvertrauen, diesen Unglauben zu überwinden und dir ganz zu vertrauen. Das ist dieses Gebet dieses Vaters. Das ist die Bitte. Und es scheint ja paradox zu sein, zu sagen, ich glaube, aber ich glaube auch irgendwie nicht. Aber sie ist doch zutiefst ehrlich. Sie ist doch so ehrlich, wenn der Verstand sagt, ich glaube, aber das Herz sagt, nein, ich weiß nicht wie. Ich vertraue dir ja und ich muss trotzdem zugeben, dass ich das doch irgendwie nicht schaffe. Einer der Ausleger der Wuppertaler Studienbibel, Fritz Rieneker, er schreibt zu diesem Text: Mit ungeheurer Wucht muss das Wort, dem Glaubenden ist alles möglich, in die Seele des Vaters gefallen sein, so dass er sich zu Jesus zuwendet mit ganzer Kraft und sich ihm überlassen will. Einen ganzen Glauben möchte er darbringen und muss doch im Gegenüber mit dem Herrn erkennen und erfahren, wie mangelhaft und ohnmächtig all das ist, was er vermag. Der Vater fühlt sich im Innersten emporgerissen und zugleich erschüttert. Das, was in ihm vorgeht, muss den seltsamen und paradoxen Ausdruck finden. Ich vertraue ja, hilf meinem Unglauben. In meinem Leben gab es Zeiten, und es gibt sie immer wieder, wo ich nur diesen einen Satz gebetet habe. Gerade als Teenager gab es so eine Zeit, konnte ich nur diesen Satz beten, ich glaube ja, hilf meinem Unglauben. Bitte halt mich einfach fest in dieser Situation, wo ich abends wirklich nur gebetet habe, ich glaube, hilf meinem Unglauben und halt mich fest. Jesus, ich möchte dir so gerne vertrauen, aber es ist so schwer. Aber um das beten zu können, müssen wir ehrlich werden vor dem, der sagt, dass alles möglich ist. Müssen wir uns eingestehen, dass wir eben so oft nicht vertrauen, obwohl wir den kennen, dem alles möglich ist. Und die Frage ist, wie geht es dir heute Morgen? Wo stehst du denn in deinem Vertrauen zu Jesus? Wo musst du ehrlich werden? Und ehrlich das Gebet eines verzweifelt vertrauenden Vaters beten. Und dann kommt noch ein drittes. Eine Erklärung für die Jünger. Und ich setze noch mal bei Vers 25 an und lese den Rest unseres Textes. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, aus diesem Jungen auszufahren und nie wieder zurückzukommen. Da schrie der Geist anhaltend auf, zehrte den Jungen wie wild hin und her und verließ ihn schließlich. Der Junge lag regungslos da, sodass die meisten dachten, er sei gestorben. Doch Jesus fasste ihn bei der Hand und zog ihn hoch. Da stand der Junge auf. Als Jesus später im Haus allein war, fragten ihn die Jünger, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Solche Geister können nur durch Gebet und je nach Bibelübersetzung und Fasten ausgetrieben werden, erwidert Jesus. Jesus, er reagiert auf dieses flehende Gebet und heilt den Jungen. Aber damit ist das Thema noch nicht vom Tisch. Die Jünger sind neugierig geworden. Wenn man Markus mal am Stück liest, dann entdeckt man, dass die Jünger dort ziemlich unverständlich dargestellt werden. Macht das mal, wenn ihr mal so die Kapitel liest, fast jedes zweite endet damit, die Jünger haben es nicht verstanden. Oder sie hatten Fragen. Finde ich sympathisch. Sie hatten jetzt erlebt, dass Jesus einfach den Jungen befreit hatte. Und sie nicht. Und jetzt fragen sie Jesus, was meint das denn jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Warum konnten wir das nicht? Und Jesus gibt nur so eine knappe Antwort. Boah, solche Geister können eben nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Fertig. Habt ihr die Antwort? Ich weiß nicht, ob die Jünger was damit anfangen konnten. Ich höre diesen Vers recht häufig, wenn ich Predigten über Befreiungsdienst höre. Aber dann wird immer nur dieser Vers vorgelesen, der sagt, du musst nur beten und fasten und dann funktioniert das. Und ich finde das immer deutlich unbefriedigend. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für die Jünger auch im ersten Moment etwas einsilbrig war. Aber ich glaube, dass die Jünger im drüber nachdenken, dann doch verstanden haben, was das Problem war. Die Jünger erfahren letztendlich nur, Vollmacht zur Heilung wird nur gewonnen und erhalten durch völlige Hingabe an Gott, wie sie im Beten ihren Ausdruck findet. Ich habe noch einen anderen Ausleger hier drin, den ich zitieren möchte, der schreibt, man kann annehmen, dass die während der Verklärung zurückgelassenen Jünger vielleicht eben durch ihre scheinbare Zurücksetzung nicht so mit ihrem Meister verbunden waren. Über die Dämonen siegen kann nur der betende und glaubende Jünger, der sich völlig eins weiß mit dem Willen Gottes. Vielleicht ist bei den Jüngern im Nachgang doch der Groschen gefallen, was Jesus mit diesem Wort meinte. Vielleicht waren sie wirklich etwas nachlässig geworden in ihrem geistlichen Wandeln. Vielleicht hatten sie wirklich das Gebet und das Fasten vernachlässigt. Vielleicht hatten sie vergessen, dass das, was Jesus ihnen anvertraut hatte, die Vollmacht, nur wirksam war, wenn es im Glauben ausgeübt wurde. Und Glaube, Vertrauen muss durch geistliche Übung und Hingabe gepflegt werden. Muss durch die Beziehung zu dem, dem alles möglich ist, gepflegt werden. Wenn wir das Markus-Evangelium als Ganzes mal betrachten und lesen, dann sehen wir, dass jeder, der in Markus Hilfe bekommt, zuerst seine Not sieht und dann um Hilfe bittet. Und gleichzeitig kriegen wir ein Bild von den Jüngern gezeichnet, die oft nicht sehen, dass sie Hilfe brauchen und deshalb nicht fragen. Und diese Situation mit dem Jungen ist nur eine Lektion, in der Jesus ihnen das Problem ihrer Gebetslosigkeit und ihrem mangelnden Vertrauen zu fragen offenbart. Wenn man das so um die Stellen drumherum liest, dann sieht man, dass die Jünger ständig Fragen haben, aber nur mit einem Bruchteil dieser Fragen wirklich zu Jesus gehen, sondern eher selber diskutieren. Es scheint fast so, als hätten sie Angst, Jesus zu fragen, ihn um Hilfe zu bitten. Und es scheint so, dass dieser Text heute Morgen die Lektion Jesu ist, ihnen zu zeigen, dass sie aus eigener Kraft nichts können. Und ihnen gleichzeitig diesen Vater des Jungen zeigen, der zwar völlig verzweifelt ist, der zugibt, ich versuche zu glauben, aber ich schaffe es nicht. Aber mit diesem ich versuche zu glauben und schaffe es nicht zu der richtigen Person geht. Und deswegen Hilfe findet. Dieser Vater, er vertraut teilweise und teilweise nicht. Er bat um Hilfe für sein Nichtvertrauen. Und eigentlich sollen die Jünger erkennen, dass sie genau in der gleichen Lage sind. Dass auch sie die Lösung jetzt vor der Nase haben, indem sie den bitten, der alles kann, und sagen: Ich vertraue dir, ja, Jesus. Bitte hilf dem Teil, der nicht vertraut. Und ich glaube, dass es auch heute noch immer wieder Menschen gibt, ich treffe sie auch in Gesprächen, die fest davon überzeugt sind, sie sind Christ geworden und den Rest müssen sie jetzt alleine schaffen. Jesus hat sie erlöst und jetzt müssen sie schaffen, das erlöste Leben zu leben. Manchmal schmunzeln wir drüber. Aber ich kenne solche Leute. Und manchmal sehe ich diese Person sogar im Spiegel morgens. Menschen, die, wenn sie Zweifel haben, mehr Bibel lesen versuchen, mehr studieren, mehr noch verstehen, von einem Workshop zum nächsten, von einem Seminar zum nächsten, von einer Konferenz zur nächsten. Irgendwo muss doch der geistliche Durchbruch kommen. Ja, also, wenn die Ältesten schon gebetet haben, nichts passiert, dann gehe ich, dann fahre ich dahin. Maria Prean kommt, dann gehe ich da, die betet, die macht das. Kennt ihr diese Gedanken? Aber eigentlich ist tief die Überzeugung, eigentlich muss ich selber irgendwas tun. Und die Frage an uns heute Morgen ist, was ist es bei uns? Was blockiert denn unser Vertrauen? Ist es vielleicht genau dieser Punkt, dass du denkst, du musst es selber schaffen? Du bist jetzt bekehrt, also musst du es jetzt selber schaffen. Ich hatte neulich ein sehr süßes Gespräch. Da sagte eine Frau zu mir: Ja, aber nur weil ich mir das Knie gestoßen habe an der Tischkante, muss ich doch nicht beten. Ich brauche doch Gott mit so einer Lappalie nicht behelligen. Ich sage, doch. Ja, aber ich kann doch wegen Kopfschmerzen. Ich sage, doch. Ja, aber das ist doch Kleinigkeit. Ja. Es ist eine Kleinigkeit. Aber hat mal eine Kleinigkeit den ganzen Tag Kopfschmerzen? Vielleicht ist das genau unser Problem, wie das von den Jüngern. Wir müssen es doch jetzt endlich mal selber hinkriegen. Und gerade wegen einer Kleinigkeit gehen wir doch jetzt nicht ins Gebet. Ich glaube, also die kleinen Kinder, die ich kenne, denen ist das völlig Latte, ob das klein oder groß ist, was denen gerade passiert ist. Sie müssen zu Mama. Warum tun wir das dann nicht bei unserem himmlischen Vater? Vielleicht hast du auch das Gefühl, so wie die Jünger, zurückgelassen worden zu sein. Ja, Petrus, Jakobus und Johannes, die durften wieder mit, aber ich nicht. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl. Vielleicht ist es genau das, dass ihr euch von Jesus gerade nicht beachtet, nicht geliebt, alleingelassen fühlt. Zurückgelassen. Vielleicht bist du enttäuscht, weil etwas so ganz anders gelaufen ist, als du es dir gewünscht hättest. Oder aber dein geistliches Leben ist nicht mehr auf der Höhe. Vielleicht hat sich da etwas in deine Beziehung zu Jesus geschlichen, was da nicht reingehört, was dir den Blick verstellt hat auf Jesus. Du lebst nicht mehr so richtig in Beziehung mit ihm. Du gehst nicht mehr zu ihm mit dem, was dich beschäftigt. Ich lade dich heute Morgen ein, neu die Worte von Jesus zu hören. Dem Glaubenden, dem Vertrauenden ist alles möglich. Und der Glaubende, das ist zuerst einmal derjenige, der diese Worte spricht. Das ist Jesus. Und zum anderen sind es wir. Es ist auf der einen Seite der sagt, ich bin es, dem nichts unmöglich ist. Und auf der anderen Seite sind es wir, die kapitulieren und schreien, ich vertraue dir, ja. Hilf meinem Unglauben. Bitte, Jesus, behandel du mein Nichtvertrauen. Räume du aus, was dem Vertrauen zu dir im Weg steht. Denn dir ist alles möglich. Und mit diesem Gebet geben wir Jesus die Erlaubnis, etwas zu verändern. Aber ich möchte euch warnen, es ist ein gefährliches Gebet. Wenn wir das beten, dann wird es Situationen geben, die genau dieses Gebet herausfordern. Wenn wir das entscheiden, dann wird es Situationen geben, wo wir Gott vertrauen müssen, obwohl alles anders aussieht, als wir es uns wünschen. Und dann kann am Ende dieses Gebetes die Frage von Gott stehen, vertraust du mir, auch wenn ich alles ganz anders mache, als du es dir vorstellst? Deswegen seid auch gewarnt vor diesem Gebet. Jesus' Vertrauen kann schnell mal dazu führen, dass wir auf dem Wasser stehen. Es kann aber auch sehr schnell mal dazu führen, dass wir in einer Situation sind, wo links, rechts, hinten Wände sind, es dunkel ist und wir nur die Hand des Vaters halten können. Aber wenn ihr dieses Gebet betet, dann verspreche ich euch, dass diese Hand da ist, weil er es versprochen hat. Weil der, dem nichts unmöglich ist, versprochen hast, ich bin da. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann geht es weiter und wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ertrinken. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Aber da steht, du musst da durch. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch gerade prophetisch, das steht nicht im Skript, dieser Text. Der kommt mir jetzt gerade. Vertrauen heißt nicht, dieses Gebet heißt nicht, dass uns Feuer erspart bleibt, dass uns Wasser erspart bleibt, das erspart uns auch nicht die dunklen Täler. Das Einzige, was dann steht, ist die Hand des Hirten, der weiß, es gibt einen Ausgang aus Feuer, Wasser und dunklen Tälern. Deswegen lade ich euch ein, ihm zu vertrauen. Wir singen noch zwei Lieder. Und während dieser Lieder begegnet doch dem guten Hirten, schaut, ob ihr dann neu dieses Gebet beten müsst, euch neu einlassen müsst. Ich glaube, dass Gott Großes vorhat mit euch. Mit jedem Einzelnen von euch. Und vielleicht kommt ihr irgendwann an den Punkt, wo ihr seht, ach, hätte ich doch noch mehr vertraut. Es gibt ein wunderschönes Zeugnis von einer Missionarin. Auf dem Sterbebett wird sie gefragt, was sind deine letzten Gedanken zu deinem Leben? Und sie sagte, I wished I have got trusted more. Ich wünschte, ich hätte Gott noch mehr vertraut. Also fangen wir heute an, noch mehr zu vertrauen. Amen.